Wer war schon auf Weihnachtsfeier? Mit der Firma irgendwie von der Nachbarschaft aus, irgendwie mit dem Bowlingclub oder Kaninchenzuchtverein oder wo auch immer man sich herumtreibt, wenn man nicht im Christuszentrum ist. Die Pilgern, das ist eine Neuheit für uns am Sandberg. Da kriege ich das tags am späteren Nachmittag mit, wie die Firmen von oben nach unten Richtung Punschwald hinpilgern. Ganz eindeutig. Also relativ laut auf dem Hinweg, dreimal so laut auf dem Rückweg. Für alle, die mich nicht kennen, ich heiße Stuart Hodgson und bin hier Gemeindepastor im Christuszentrum. Ich musste bei der Vorbereitung der Predigt an ein Weihnachtsfeier erinnern, den ich besucht habe vor vielen Jahren. Da habe ich nicht immer so einen kurzen Weg gehabt zur Arbeit, wie ich es jetzt habe. Früher habe ich gependelt mit dem Zug eine Stunde zwischen Glückstadt, wo wir gewohnt haben, und Heide, wo ich gearbeitet habe. Und in jenem Jahr zu Weihnachten habe ich mit der Belegschaft dann in Heide gefeiert, richtig gut gefeiert. Man kann in Heide gut feiern. Und dann, wie immer, müsste ich dann mit dem Zug nach Hause. Versteht sich, man bleibt beim Feiern möglichst lange dabei. Und das bedeutet dann rechtzeitig da am Bahnhof zu sein, um mit dem letzten Zug des Tages dann nach Hause zu fahren. Und ich bin rechtzeitig am Bahnhof angekommen, bin in den Zug eingestiegen, langer Arbeitstag, vielleicht ein Glühwein auch zu viel getrunken, auf jeden Fall nach einer halben Stunde eingeschlafen. Und dann, Gott sei Dank, mit dem Anhalten des Zuges wach geworden, um mich herum geschaut, habe gesehen, Bahnhof, Jacke geholt, Tasche geholt, einmal schnell um mich geblickt, damit ich nichts liegen lasse, und raus aus dem Zug. Ich denke, hast geschafft. Und als ich das Rücklicht des Zuges gesehen habe, in die Nacht hinein verschwindend, schaue ich um mich herum und sehe, ich bin eine Station zu früh ausgestiegen. Das ist ein dummes Gefühl. Der letzte Zug fährt davon. Es ist Mitternacht oder halb eins oder irgendwie, wann die letzte NOB Feierabend macht. Und du stehst am falschen Ort. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich ein Taxi geholt habe oder ob ich meine Frau aus dem Bett geklingelt habe. Aber ich bin nach Hause gekommen. Das Ding ist, manchmal, wenn wir meinen, am Ziel zu sein, sind wir es noch nicht. Und heute bei der Predigt geht es darum, sie sind am Ziel angekommen. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ich habe das Gefühl, manchmal im christlichen Leben, und ich schließe mich auch damit hinein, manchmal schauen wir um uns herum und denken, ich bin ja irgendwie mit Jesus unterwegs, aber dunkel, weiß nicht so wirklich, wo ich bin. Am Ziel sein habe ich nicht so wirklich das Gefühl. Ich möchte heute einen Grund vorschlagen, weshalb dieses Gefühl aufkommen kann. Und es handelt sich schlicht um die Tatsache, dass wir im Herzen vielleicht noch nicht erkannt haben, was es bedeutet, ans Ziel angekommen zu sein. Um diese Problematik mal ein wenig zu beleuchten, suche ich mir die Hilfe von einem Schotten. Und das ist der Donald MacLeod. Der ist Professor gewesen in Edinburgh, in der Theologie. Und der hat hilfreicherweise an dieser Stelle angemerkt, Martin Luther, dass ein gequältes Gewissen und gequältes Denken die evangelische Reformation auslöste, bemerkte einmal, wenn die Rechtfertigungslehre, kein Schrecken vor den theologischen Begriffen, kommt gleich, wenn die Rechtfertigungslehre verloren geht, ist die gesamte christliche Lehre verloren. Es ist daher nicht wunderlich, dass es eine umfangreiche protestantische Literatur zur Rechtfertigung gibt. Die Adoptionslehre ist dagegen weitgehend vernachlässigt worden. Dennoch sind beide untrennbar miteinander verbunden. Damit ist gemeint, wir reformierten Deutschen mit unserem Luther haben zu gutem Recht eine Betonung in unserem Glauben auf auf die Sündenvergebung durch Jesus Christus, auf das Ziel hin, dass wir von Gott angenommen werden können. Und es ging Luther vor allen Dingen darum, dass diese Rechtfertigung, diese annehmbar werden vor Gott, dass es nicht dadurch geschieht, dass ich gute Dinge tue oder der Gemeinde Geld spende oder all diese mittelalterliche katholische Bräuche annehme, um irgendwie Gottes Liebe zu verdienen, sondern nein, Gott sei Dank hat Luther selbst eine Offenbarung von der Gnade Gottes erhalten, wo er weiß, es ist mir freilich geschenkt. Das Einzige, was ich mitbringen muss zu dieser Party, ist mein Glaube. Und der Glaube alleine ist das, was mich rechtfertigt durch Christus, durch die Innergnade Gottes. Da wollen wir überhaupt nichts dran rütteln. Es ist herrlich und wir sind Gott sehr dankbar dafür, dass Luther seinen Scheinwerfer genommen hat und diese ewige Wahrheit beleuchtet hat. Aber wir könnten nicht in die Irre geleitet werden, aber wir könnten denken, vergeben werden von Gott ist für sich das Endziel, ist für sich die Endstation. Und ich behaupte, einige von uns oder vielleicht wir alle immer mal wieder, wir steigen sinnbildlich mal aus dem Glaubenzug eine Station zu früh und schauen um uns herum, stellen fest, es ist alles dunkel und irgendwie ist der Zug abgefahren und haben nicht das Gefühl, dass wir ans Ziel angekommen sind. Was hat diese Adoptionslehre an sich? Vielleicht kennst du das Bild, das benutzt wird immer mal wieder, um die Gnade Gottes darzustellen, der als Richter in Gnade die Gnade walten lässt. Der Richter selbst verhängt ein Riesenbußgeld und der Schuldige, der muss dieses Bußgeld bezahlen. Und dann nimmt der Richter sein richterliche, wie heißt das, was ein Richter? Robe. Seine richterliche Robe ab, steigt herunter vom Gericht, geht zum Schuldigen hin und schreibt ihm einen Scheck aus oder holt Bargeld aus seiner Tasche und schenkt es ihm, damit er seine Strafe, die berechtigterweise ausgehändigt worden ist, aber der zahlt für ihn die Strafe. Das ist die Rechtfertigung. Also Gott als gnädiger Richter. Die Adoptionslehre geht um das, was danach passiert. Nämlich um die Endstation, das Ziel des Ganzen. Das Ziel ist nicht für sich, dass ich vergeben werde, dass die Strafe bezahlt wird, sondern das Ziel für sich ist, dass ich nach Hause komme, zu meinem himmlischen Vater. Und die Vergebung ist schlicht das, was geschehen müsste, um dieses Nachhausekommen, diese Annahme, diese in die Arme meines himmlischen Vaters hineinlaufen zu dürfen. Das ist das, was geschehen müsste. Aber das Ziel ist Gott, der liebende Vater, zu begegnen und kennenzulernen. In Epheser 1, Verse 5 bis 6, lesen wir Erstaunliches. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Jesus sagte von sich selbst: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Komme, auf welches Ziel hin? Danke. Es kommt keiner zum Vater, es sei denn durch mich selbst. Das zum Vater kommen ist das Ziel. Das ist die Endstation. Und wenn es heißt, in Christus, du hast dein Ziel erreicht, dann geht es nicht, also ich hoffe, ihr hört das, was ich sage, und ihr hört nicht das, was ich nicht sage. Ich möchte nicht, dass irgendeiner nach Hause geht mit den Gedanken in dem Kopf, Stuart schätzt die Vergebung nicht oder irgendwie so. Ganz im Gegenteil. Aber die Vergebung für sich ist nicht das Ziel. Das ist das, was geschehen müsste, damit du ans Ziel kommst. Und das Ziel ist es, in den Armen deines Vaters angenommen zu werden. Wieso kommt es dann dazu, dass ich immer mal wieder mich so vorkomme wie am besagten Bahnhof? Am falschen Ort, fühle mich manchmal fremd, kannst mir sagen, ich bin ans Ziel angekommen, aber spüren tue ich da nichts. Vielleicht gilt es, diese Adoptionsgedanke mal ein bisschen genauer anzuschauen. Wir merken das nicht in diesem Vers, auch nicht in dem weiteren Vers, was wir nachher uns anschauen werden aus Römer 8. Aber Paulus benutzt in beiden Fällen, wenn es darum geht, durch Jesus Christus Söhne und Töchter zu werden. Er benutzt ganz spezifisch einen Begriff im Griechischen, das ein Rechtsbegriff gewesen ist und hat die Bedeutung, die heutige Bedeutung von Adoption. Und das war bei den Römern, wie bei uns, eine sehr deutlich rechtswirksame Prozedur, wenn jemand adoptiert wurde in eine Familie hinein von einem Vater und Mutter, der würde dann, der hat den gleichen Status wie ein leibliches Kind, wurde Erbe und so weiter. Und das ist genau der Gedanke, der Paulus hier am Wickel hat. Er sagt, vor Anfang an der Zeit, bevor es dich überhaupt gegeben hat, wo du nur ein Gedanke warst in Gottes Gesinnung. Er hat dich dazu bestimmt, adoptiert zu werden in seine Familie, um sein Sohn, um seine Tochter zu werden. Das ist sein Plan. Und er hat sich eine ganz besondere Adoptionsverfahren ausgedacht, damit es aufgeht, weil er heilig ist und ich bin es nicht. Ich brauche einen, der meine Schuld für mich trägt. Und deshalb ist Gott in die Welt gekommen und hat das Notwendige gemacht, damit das, was er sich seit Anfang an vorgenommen hat, damit das auch zu meiner und deiner Realität werden kann. Er hat uns adoptiert, uns an seine Brust genommen. Das ist das Ziel. Aber es gibt Tage, wo ich unterwegs bin und ich verhalte mich, wenn ich ehrlich bin, eher wie einer, der nicht wirklich weiß, wer sein himmlischer Vater ist. oder nicht wirklich sicher ist, dass er einen himmlischen Vater hat. Und das sind diese Tage, die ich vergleichen möchte mit dem abfahrenden Zug. Wir stehen da im Dunkeln, fragen uns, ob wir im falschen Film sind. Es gibt viele Studien jetzt über die Psychologie von Waisenkindern. Also Kinder, die ihren Eltern verloren haben, sehr häufig in Kriegsgebieten oder vielleicht in unserem Breitengrad weniger häufig, aber es ist immer noch nicht selten, dass Kinder nicht wissen, wo sie herkommen, biologisch. Sie haben keinen Kontakt, keinen Bezug mehr zu ihren Eltern. Und sie verhalten sich psychologisch anders als Kinder, die in normalen, gesunden Familienverhältnissen aufgewachsen sind. Ich habe folgende Aussagen von der weltgrößten Adoptionsportal im Internet geholt. Das versucht werdende Adoptionseltern darauf vorzubereiten, was sie zu erwarten haben, wenn sie ein Waisenkind in die Familie aufnehmen. Und diese Waisenkinder, also ich will hier auch vorsichtig sein. Ich habe zum Beispiel ein Patenkind, das adoptiert ist. Das ist ein bombiger kleiner Kerl. Kerngesund, auch in seine psychologische Seite. Ausgeglichen, fröhlich. Also ich möchte nicht irgendwie ein Bild entstehen lassen, dass Adoption nicht gut ist oder irgendwie mangelhaft ist. Ich will gucken, was das machen kann mit einer jungen Seele, wenn diese Seele nicht weiß, wer sein Vater ist, wer seine Mutter ist. Und diese Adoptionswebseite merkt an, dass solche Kinder, sie haben meistens gelernt, dass sie sich eigentlich nur auf sich selbst verlassen können. Sie sind so häufig enttäuscht worden von Bezugspersonen, die da waren und dann nicht mehr da waren. Sie vertrauen im tiefsten ihres Herzens weitgehend nur auf sich selbst. Und es gilt, sie herauszuhelfen aus dieser Gesinnung. Die haben auf der einen Seite ganz große Überlebensfähigkeiten entwickelt. Liegt auch an der Hand. Man muss sich selbst durchboxen. Aber sie haben keine großen Familienfähigkeiten entwickelt. Woher ja auch? Sie sind nicht in einer Familie aufgewachsen. Die lernen es mit oberflächlicher Charmant sein oder mit physischer Stärke oder mit Hinterhältigkeit. Sie entwickeln Fähigkeiten, dann irgendwie durchs Leben hindurchzukommen. In eigener Kraft, aus eigener Stärke heraus. Und wenn wir ehrlich sind mit uns selbst, ich glaube, da können wir immer mal wieder vielleicht im übertragenen Sinne das auch in unserem geistlichen Zustand, unsere geistliche Denke auch übertragen. Gibt es nicht Tage, wo wir merken, wir sind alles anders als sicher im Arm unseres himmlischen Vaters, sondern wir versuchen, die Dinge selbst durchzuboxen oder auf irgendwelche menschliche Art und Weise durchzukriegen, damit wir mit dem, was uns auf dem Herzen liegt, damit wir so bestehen. Wenn ich dir eins schenken könnte zu Weihnachten, wenn ich mir selbst eins wünschte, wenn ich uns etwas bereiten könnte zu Weihnachten, dann wäre es die felsenfeste Gewissheit, angenommen zu werden von unserem himmlischen Vater. Denn das verändert die ganze Sichtweise. Das verändert die Art und Weise, mit der ich mich selbst sehe, Das verändert die Art und Weise, mit der ich andere Menschen sehe. Und das verändert die Art und Weise, mit der ich in der Welt unterwegs bin. Wenn ich weiß, dass ich angenommen bin, adoptiert bin, felsenfest, rechtswirksam, nicht wieder zurückmachbar. Und ich weiß, dass mein Vater mich liebt. Wenn ich uns diese Gewissheit vermitteln könnte zu Weihnachten, dann würde ich ganz glücklich nach Hause gehen. Ich weiß allerdings nicht, ob ich das kann. Aber zum Glück kenne ich einen, der das gerne tut. Und von dem können wir in Römer 8 lesen. Denn es ist der Geist, den ihr empfangen habt, der macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Der hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und auch hier verbirgt sich genau das gleiche Wort im Griechischen dahinter. Er hat dich adoptiert. Rechtswirkend kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn, durch diesen Geist rufen wir, wenn wir beten, aber, Papa, Papa, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Oh, ich wünschte uns allen, dass wir vom Geist Gottes uns dieses Geschenk geben lassen zu diesem Weihnachten, dass der uns selbst bezeugt, dass wir uns öffnen für diese Überzeugung, für dieses Zeugnis aus Gottes eigenen Hand, durch seinen Geist übermittelt, dass wir seine Kinder sind und dass wir wissen, ich bin jetzt am Hauptbahnhof angekommen und bin nicht mehr, ich gurke nicht mehr in Dammtor herum und frage mich, wo ist dann hier das Zentrum? Ich glaube, keiner von uns würde behaupten zu sagen, ja, ich habe es gesehen, ich habe es erkannt. Ich weiß mit absoluten, hundertprozentigen Sicherheit jeden Moment von jedem Tag, dass ich angenommene Sohn oder Tochter des Vaters bin. Das ist nicht schwarz-weiß. Es gibt Tage, wo man vielleicht dessen mehr bewusst ist und Tage, wo man vielleicht dessen weniger bewusst ist. Es ist nicht schwarz-weiß. Irgendwie sind wir auf einer Skala unterwegs. Ich möchte es uns auf dem Herzen legen, dessen bewusst zu sein. Es ist der Geist, der diese Offenbarung schenkt. Und wenn du merkst, ich rutsche so eher in ein waisenartiges Verhalten, aufgrund dessen, dass ich mir nicht ganz sicher bin, heute, dass ich Kind Gottes bin, dann renn dorthin, wo du auf die Knie gehst, nur dich alleine in dein Kämmerlein mit deinem Vater und such den Heiligen Geist, der nicht nur unter den Pfingstlern charismatische Geschenke verteilt. Das ist ja auch ganz gut, dass er das tut, aber das ist der Geist, der dir wissen lässt, du bist ein Sohn oder eine Tochter des Vaters. Such den Geist aus. Ich habe mir 4 Punkte ausgesucht jetzt für die Praxis oder im praktischen Alltag, wie wir uns manchmal unterschiedlich verhalten, je nachdem, wie sicher, wie fest, wie wunderbar es in unseren Herzen sitzt. Ich bin ans Ziel angekommen. Ich bin ein Sohn des Vaters. Und ich mache einen kleinen Vergleich zwischen den Waisenkindern, sinnbildlich jetzt gesehen, und dem Kind, das weiß, dass es angenommen ist vom himmlischen Vater. Das Waisenherz kämpft mit Unsicherheit und hat immer mal wieder mit Eifersucht zu tun. Es braucht die Aufmerksamkeit. Das ist wie ein Loch im Inneren, was nicht gefüllt werden kann. Und es schreit in seinem Benehmen nach Aufmerksamkeit, bloß für mich und nicht für den. Also wenn der Aufmerksamkeit kriegt, was macht das mit dem weisen Herzen? Es sagt, doch nicht den, ich, doch. Und im Vergleich dazu, ein Herz, das das Liebe des himmlischen Vaters kennt, ruht einfach in der Gewissheit, da darf es gerne Liebe und Anerkennung meinem Nächsten gelten. Mein Vater ist liebend und anerkennend. Vielleicht gibt es sogar ein wenig Unrecht in der Art der Anerkennung. Vielleicht habe ich Großes getan und er kriegt Lob und Dank dafür. Bisschen blöd. Aber wenn ich weiß, dass mein Vater mich so sehr liebt, dass es gar keinen Unterschied ausmacht, da gehe ich ganz anders mit der Situation um. Och, da ist mir ein Rutscher, also Anerkennung von Menschen oder Gott eine Freude machen. Wenn ich zum Beispiel diene, wenn ich Dinge für andere Leute mache, ob es in der Küche ist oder auf der Bühne oder auf der Arbeit oder in der Nachbarschaft oder wo auch immer, da merkt man, wo das Herz liegt, wenn der Dank nicht kommt. Wenn ich mich ein Bein ausgerissen habe und das wird einfach selbstverständlich hingenommen, da denkst du. Oder was denkst du? Warum habe ich es getan? Für die Person? Sicher. Aber eigentlich will ich als Kind meines Vaters vor allen Dingen, dass er Freude an dem hat, was vielleicht von den Menschen nicht mal gesehen wurde. Das Waisenherz grummelig, ärgert sich, der Dank ist ausgeblieben und das Herz seines Kindes freut sich schlicht darüber, das Richtige getan zu haben, das Gute getan zu haben. Mein Vater freut sich darüber, dass es so geworden ist. Wieder mal verrutscht in der Zeile. Die Lebensumstände, wie ärgerlich sind manchmal deine Lebensumstände? Also meine sind auf jeden Fall immer mal wieder ärgerlich. Und wie sehr ich mich darüber ärgere, hängt sehr damit zusammen, ob ich weiß, dass Gott alles in seiner Hand hat. Wenn ich weiß, dass er es gut mit mir meint, auch wenn Dummes, auch wenn Schwieriges, auch wenn Dinge passieren, die sehr schwer träglich sind. Wenn ich trauere vielleicht. Zufälligerweise, der mir bezeugt, dass ich angenommen bin als Kind, der wird auch der Tröste genannt. So sehr liebt mich dieser himmlische Vater. Ich brauche mich gar nicht drüber zu ärgern. Klar, ist frustrierend. Klar, wäre besser, wenn anders. Aber wenn mein Herz davon überzeugt ist, wenn ich weiß, ich stehe bombenfest mitten im Hauptbahnhof, bin ans Ziel angekommen und ich weiß, mein Vater liebt mich, da sind die Lebensumstände um mich herum weit weniger aggressiv, weit weniger ätzend. Ich kann weit besser mit denen umgehen. Viertens und letztens, dieses Waisenherz, das unsicher ist, wo es hingehört, wo es herkommt, wo es hinkommt, versucht manchmal ganz krampfhaft die eigene Identität zu stärken, herauszuposaunen durch Dinge, Zeugs, Marken, Brands, welches Auto, welche Turnschuhe, welche Jacke, Jackett. Welchen Erfolg? Sagt der Erfolg wirklich etwas über mich? Oder sagt der Erfolg etwas über das, was mir geschenkt worden ist? Sicher auch mit meinen Einsatz und harte Arbeit. Wenn die Identität, wer ich bin, wo ich herkomme, wo ich hingehe, wenn die berührt auf die Zustimmung, die Liebe, die Annahme meines Vaters, da komme ich mal ohne die beste Turnschuhe aus. Immer mal wieder. Oder all diese Dinge. Wenn der Erfolg ausbleibt, da stürze ich vielleicht weniger wahrscheinlich in die Lebenskrise hinein. Weil ich bin fest gewurzelt. Weiß, wo ich herkomme. Weiß, wer ich bin. Weiß, wo ich hinkomme. Ist alles gut. Und der Erfolg, können wir nochmal probieren. Nehmen wir einen zweiten Anlauf. Gott ist viel Gnade zu finden. Also, wenn du das Gefühl hast, heute Morgen, du bist wie ich damals im Dunkeln eine Station zu früh ausgestiegen, freust dich über die Sündenvergebung, dann ist gute Nachricht heute. Du bist doch noch nicht ganz ans Endstation gelungen. Hingekommen. Dankeschön. Gelangen. Jesus ist gekommen, um deine Schuld auf sich zu nehmen, damit du an die Endstation kommst. Und die Endstation, die heißt in den Armen deines Vaters. Und wenn du vielleicht noch nicht mal in Dammtor sinnbildlich angekommen und fragst, ja, warum ist das dann überhaupt notwendig mit der Sündenvergebung? Dann bring die Frage gerne zu mir nach dem Gottesdienst. Da hätte ich ein paar Gedanken darüber. Da können wir gerne miteinander darüber austauschen. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit keiner in Dammtor herumirrt, sondern damit man in alle Ewigkeit so richtig am Ziel mit dem himmlischen Vater in seine Herrlichkeit verbringt. Und das ist großartige Nachricht zu Weihnachten. Können wir miteinander aufstehen und mal kurz und knackig miteinander über diese frohe Botschaft freuen. Vater, danke für diese Liebe. Danke für diese Liebe der ganzen Welt gegenüber. Jesus Christus, danke für dein Kommen als ungeschütztes Kind. Danke, dass du in unsere Welt hineingetreten bist mit dem Ziel, meine Schuld, unsere Schuld auf dich zu tragen, zu ertragen, die Strafe dafür aufzunehmen. Vor einem heiligen Gott, damit wir ans Ziel kommen dürfen. Wir preisen dich, Jesus. Und wir bitten dich, Geist Gottes, bitten dich darum, schenke frische Offenbarung, hier und jetzt und heute, darüber, dass wir Kinder geworden, des Vaters, Söhne und Töchter, adoptiert, rechtswirkend, mit Gültigkeit, nicht wieder umzuschmeißen. Geist Gottes, bewirke du uns diese Sicherheit. Und dort, wo ein Waisengesinnung im Herzen vorhanden ist, bitten dich, dass du diese und die damit verbundenen Ängsten auslöscht. Denn wir sind nicht mehr diese Ängste versklavt, sondern wir sind Kinder unseres himmlischen Vaters. Amen. Ich möchte uns segnen auf etwas ungewöhnliche Weise, nicht ganz ungewöhnlich, aber etwas ungewöhnliche Weise, indem ich das Gebet über uns spreche, das Paulus zu der Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. Ich lade ein, mit mir aufzustehen. Der hat es nämlich auf dem Herzen, dass sie erkennen im Herzen, wer sie sind. In Christus. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für dich bereithält. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Gott segne dich mit dieser Weisheit und dieser Offenbarung. In Jesu Namen. Amen. Amen.